Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Was soll ich sagen? Aktuell hangeln wir uns von einem zum anderen tief. Letzte Woche sprachen wir noch über den schwarzen Montag. Dieses Szenario hat sich diese Woche noch einmal wiederholt. Der DAX und auch andere Indizes fallen weiter und ein Ende ist aktuell irgendwie nicht in Sicht. Was passiert hier eigentlich gerade und gibt es da noch einen Boden?
Ja, also man merkt, die Nervosität in den Märkten ist immer noch sehr, sehr hoch. Und viele Anleger wissen nicht so recht, was sie von der ganzen Angelegenheit halten sollen. Nicht anders ist es letzten Endes zu erklären, dass wir zum Beispiel jetzt am Montag ja wieder so einen weiteren schwarzen Montag erlebt haben, der eigentlich in Reaktion auf die US-Notenbank passierte. Denn diese hatte am Wochenende komplett überraschend die Leitzinsen um einen ganzen Prozentpunkt gesenkt. Und das war natürlich für den Markt ein extremes Warnsignal, ja geradezu eine Panikreaktion, nachdem ja die Notenbank erst wenige Tage vorher ja schon mal außer der Reihe einen halben Prozentpunkt gesenkt hatte. Also da wurde man nochmal drauf gestoßen, dass die Lage zumindest von der Beurteilungsseite her, der Politik, der Notenbanken und der Wirtschaft eben sehr, sehr kritisch ist. Und das hat natürlich dann wieder für Verkaufsdruck gesorgt, wobei man dazu sagen muss, hier kommt noch eine andere Sache hinzu. Ich weiß nicht, ob ich die letzte Woche schon erwähnt habe. Viele institutionelle Anleger sitzen ja nicht den ganzen Tag vor dem Monitor und drücken jetzt auf ihre Kauf- oder Verkaufstasten, sondern viele professionelle Investoren lassen sogenannte Algorithmen laufen. Und das heißt also mathematische Programme, die nach bestimmten Risikokriterien agieren. Und in Märkten, wie wir jetzt gerade haben, mit einer unwahrscheinlich hohen Volatilität, also Schwankungsbreite auch innerhalb der einzelnen Handelstage, da sind diese Algorithmen eigentlich schon ein zusätzliches Risiko, weil sie, so zumindest meine Einschätzung, Abwärtsbewegungen eben durch automatische Verkäufe nochmals verstärken. Also da haben wir sozusagen gleich zwei schwierige Säulen, die den Markt nicht stützen, sondern eher belasten. Einerseits natürlich die anhaltende Nervosität bei den Anlegern selbst durch die vielen kritischen Signale, die sie aus Politik und Notenbank und also Geldpolitik und Wirtschaftspolitik bekommen. Auf der anderen Seite eben der Markt selber, der eben durch viele technische Raffinessen eben solche Handelsalgorithmen zusätzlich belastet wird.
Okay, jetzt habe ich gerade eben die Meldung gelesen, dass das Robert-Koch-Institut die Risikoeinschätzung für das Coronavirus auf hoch gesetzt hat. Und neuesten Einschätzungen zufolge soll die Pandemie auch noch 2 Jahre lang anhalten. Das kann doch keine Wirtschaft überleben, oder?
Nein, das könnte keine Wirtschaft überleben. Also du hast das Robert-Koch-Institut schon genannt. Das hatte ja auch jetzt am Dienstag, wie du ja auch schon angesprochen hast, gesagt, diese ganzen Maßnahmen, die jetzt die Bundesregierung zusammen mit den Bundesländern durchgeführt hat, also dass die ganzen Schulen geschlossen werden, die Universitäten, Freizeiteinrichtungen, viele Geschäfte. Hier fährt im Prinzip die Wirtschaft gerade an die Wand. Das Ausmaß, was dieser wirtschaftliche Crash, würde ich jetzt mal sagen, annehmen kann, hängt wirklich von der Laufzeit ab. Ich denke mal, die deutsche Wirtschaft ist noch stark genug, um so einen fast kompletten Shutdown vielleicht die nächsten 3, 4, 5 Wochen durchzuhalten, auch wenn es hier sicherlich schon kräftige Verwerfungen geben wird, gerade im Mittelstand, der ja naturgemäß meistens über eher überschaubare Kapitalrücklagen verfügt. Aber 2 Jahre sind illusorisch. Also wenn man ein Land, ein Hochindustrieland wie Deutschland 2 Jahre auf, ich sag mal so, auf Diät setzen würde, auf Komplett-Diät setzen würde, dann hätten wir am Ende wahrscheinlich wirklich nur noch einen Scherbenhaufen. Und dann muss ich einfach auch mal so sagen, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, dann müsste man sich auch fragen, ob dann die vermutlichen Opfer, die es dann geben würde, nicht höher ausfallen, als wenn man die Virusinfektion, wie sie jetzt da ist, erstmal durch die gesamte Bevölkerung laufen lassen würde. Also, aber wie gesagt, da streiten sich ja Wissenschaftler, Politiker und Ökonomen momentan auf jedem Kanal. Wer denn nun richtig ist, wir werden es einfach abwarten müssen. Aber wie gesagt, 2 Jahre ein solches Land wie Deutschland auf Schmalkost zu setzen, das hält keine Wirtschaft durch.
Wie erlebst du diese Zeiten jetzt gerade speziell als Analyst?
Ja, es ist relativ schwierig, weil auf der einen Seite haben wir immer mehr Unternehmen, die natürlich melden, dass sie überhaupt keine Einschätzung für dieses Jahr mehr geben können, weil sie eben nicht wissen, wie lange diese Epidemie dauert und wie stark denn ihr eigentliches Geschäft davon tatsächlich betroffen sein wird. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch aus über 25 Jahren Börsenerfahrung die Schlussfolgerung, dass sobald wir, ich sag mal so, die Spitze dieser Krise in Sicht bekommen, und ich glaube, dass wir davon gar nicht mehr so weit weg sind, funktioniert der Markt, also die Börse, eigentlich dürfte sie so funktionieren wie in allen Krisen vorher. Die Börse ist ein Antizipationsmechanismus. Also die handelt nicht das Jetzt, sondern das die Zukunft. Und wenn wir sehen, dass diese Krise langsam ihre Spitze erreicht oder und darüber hinaus dann, wie wir zum Beispiel jetzt in China inzwischen haben, das ist ja zumindest nach den offiziellen Zahlen keine wesentlichen Neuinfektionen mehr gibt, dass die Fabriken wieder anfangen zu produzieren, dass die Kapazitäten hochgefahren sind. Und wenn wir das zum Beispiel hier auch in Europa in Sichtweite bekommen, dann rechnet der Markt vollkommen neu und anders. Und das würde dann letzten Endes auch bedeuten, dass man sich die Bewertungen anguckt und die Abschläge, die die einzelnen Aktien und Indizes erhalten haben. Und dann würde man nachrechnen, okay, wie lange braucht denn der oder der, um wieder zu einer gewissen Normalisierung seines Geschäftes zu kommen. Und dann, das ist meine Prognose, würden wir in eine richtige Erholungsrallye einsteigen, die wahrscheinlich auch dann etliche Monate anhalten wird.
Okay. Müssen wir uns aber jetzt erstmal für die nächste Zeit auf ein Wechselbad der Gefühle zwischen fallenden und steigenden Kursen gewöhnen oder weiter einstellen?
Also momentan müssen wir uns darauf einstellen. Also wir haben das ja gesehen, also am Montag, wo ja doch die Kurse auch in Deutschland sehr, sehr stark gefallen sind. Auch in Amerika sind sie ja richtig nach unten durchgereicht worden. Mhm. Wir hatten heute einen relativ guten Tag unterm Strich am Dienstag. Aber auch hier haben wir gesehen, dass innerhalb des Tagesverlaufs, ja, stark gestartet, dann plötzlich wieder deutlich in der Minuszone. Am Ende haben wir wieder ein deutliches Plus im DAX von über 2% verbuchen können. Also da ist eine ganz hohe Schwankungsbreite drin im Markt, die natürlich signalisiert, jeder ist verunsichert. Es ist so ein Machtkampf zwischen den, ja, ich möchte jetzt schon Schnäppchen jagen gehen und andere, die sagen, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Plus gemacht, schnell wieder vom Tisch nehmen und Gewinne sichern. Und das ist eigentlich aus meiner Erfahrung her auch ein untrügliches Anzeichen dafür, dass wir uns langsam in die Richtung einer Bodenbildung bewegen. Bodenbildung ist halt aus der Charttechnik halt wichtig, um einfach hier auch mal wieder Unterstützungszonen zu bekommen. Das kann halt mit relativ großen Schwankungen einhergehen. Man kann auch nicht wirklich immer sagen, wie lange so eine Bodenbildung dauert. Also es gibt welche, die dauern nur wenige Tage oder vielleicht 14 Tage. Es gibt aber auch welche, die ein paar Monate benötigen, je nachdem, welche externen Faktoren hier mal eine Rolle spielen. Also letzten Endes, um auf den Punkt zu kommen, dieses Wechselbad der Gefühle, was wir momentan erleben, das wird uns leider Gottes noch wahrscheinlich zumindest 1, 2, vielleicht sogar 3 Wochen begleiten.
Okay. Jetzt ist es ja so, dass der DAX ja nicht auf 0 Punkte abrauschen kann. Gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Was ist denn da jetzt? Nicht vorstellbar, genau. Was ist denn da jetzt so ein Auffangnetz? Wo könnte denn jetzt der Boden langsam mal sein?
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil jetzt aktuell würde jeder Charttechniker jetzt erstmal so seinen Arm nach oben recken und sagen, naja, wir sind jetzt gerade auf einer richtig tollen Unterstützungszone. Naja, knapp.
Was auch immer das ist, was ist eine Unterstützungszone?
Naja, Unterstützungszone ergibt sich im Prinzip aus den Kursverläufen der Vergangenheit. Das ist dass es immer so eine gewissen Niveaus gibt, wo ein Index oder eine Aktie immer mal wieder entweder dran gescheitert ist, die zu überwinden, oder wenn sie gefallen ist, da wieder aufgefangen worden ist. Und okay. wenn das je mehr das passiert, umso solider ist so eine entweder Unterstützungszone oder Widerstandslinie. Und im DAX haben wir hier gerade im Bereich von knapp 9.000 Euro haben wir zum Beispiel so eine
9.000 Punkten meinst du, oder?
Ja, 9.000 Punkten, Entschuldigung. Eben so eine Zone, die zum Beispiel 2014 mal getestet worden ist, die 2016 getestet worden ist und die, ja, ich sag mal so, auch im weitesten Sinne, 2013 mal getestet worden war. Und das sind schon mal so drei Termine, wo man dann ganz klassisch, wenn man so den Chart vor sich liegen hätte, eine Linie ziehen kann. Und wir sind jetzt gerade mit dem Absturz vom DAX sind wir gerade eben auf dieses Niveau draufgeknallt. Also da ist jetzt eine ganz große Chance, dass sich der Index vielleicht fängt. Wenn er es nicht tut, dann müssen wir uns natürlich ein bisschen weiter nach unten orientieren. Und da könnte es natürlich dann schon passieren, dass wir relativ zügig auch mal eine 7 vor dem 1000er Trendzeichen haben. Also ich würde hier das, das absolute Risiko nach unten derzeit so im Bereich von 7500 bis 7600 Punkten nehmen. Aber das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber gemessen von dem, wo wir jetzt schon sind, wären das halt nochmal 10-15%. Und das ist jetzt eigentlich nicht wirklich so die dramatische Welt. Das tut weh, wer investiert ist. Aber vielleicht wäre es dann auch eine super solide Unterstützungszone, von der man sich dann nach oben orientieren kann. Aber wie gesagt, Charttechnik ist halt eine Analysetechnik, die sich ja auf Vergangenheit die sich nach der Vergangenheit orientiert. Das kann gut klappen, wenn genügend Leute drauf gucken und sagen, ja, das sehe ich auch so und danach handeln. Aber es ist natürlich nicht eine Technik, die jetzt nun in Stein gemeißelt ist. Also es kann da auch immer wieder positive wie negative Überraschungen geben. Also ich würde jetzt erstmal gucken, aktuell, ob es dem Index gelingt, so in der Nähe von 9.000 Punkten zu bleiben. Wenn er das jetzt schafft in den nächsten Tagen, dann haben wir hier schon mal eine ganz interessante Ausgangsposition, vielleicht dann doch für eine Bodenbildung, wenn jetzt nicht noch irgendwelche neuen Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft oder aus der Politik kommen.
Lohnt es sich denn in dieser Situation überhaupt schon neue Käufe zu tätigen? Wenn ja, welche Werte sollte ich aktuell meiden und auf welche Werte ein genaueres Auge werfen?
Naja, also es ist immer eine Frage der persönlichen Risikoneigung. Wie gesagt, der Gesamtmarkt hat noch keine Bodenbildung vollzogen. Das heißt also, er kann immer noch nach unten durchrutschen. Das würde natürlich auch die entsprechenden Einzelaktien negativ betreffen. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Aktien, die massiv schon verloren haben und deutlich stärker auch verloren haben als der Index, wo ich auch sage, also das sind zum Teil Bewertungen, als wenn die Firma gleich nächste Woche Konkurs geht. Und da sollte man sich sicherlich ein bisschen umschauen und gucken, wo kann man denn jetzt hier schon mal, ich sag mal so, einen ersten Zeh oder Fuß in die Tür stellen. Nicht, nicht komplett schon mit seinen Investitionsgeldern reingehen, sondern vielleicht einfach mal so eine erste Anfangsposition aufbauen. Was ich momentan ein bisschen kritischer sehen würde, wären so klassische zyklische Werte wie Industrie. Denn es gibt natürlich schon erste Schätzungen, wie denn die Konjunktur in diesem Jahr verlaufen wird. Ich habe hier gerade neue Zahlen bekommen vom Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben jetzt, glaube ich, als eine der ersten großen deutschen Wirtschaftsinstitute eine Prognose abgegeben. Und die gehen zum Beispiel davon aus, dass wir im ersten Quartal in Deutschland um 0,4% schrumpfen, im zweiten Quartal sogar um 1%, aber dann im dritten Quartal um 0,9% zulegen können und im vierten Quartal sogar um 1%, sodass wir dann summa summarum dann bei einem Plus von 0,1% für dieses Jahr insgesamt noch herauskämen. Also ist zwar,
das würde ja heißen, dass wir ganz knapp nur an einer Rezession vorbeischleichen,
genau,
oder?
Genau. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wie bewertet der Markt diese Entwicklung? Also, dass man im ersten Halbjahr wirklich einen Absturz sehen wird und im zweiten Halbjahr vermutlich sowas wie eine regelrechte V-Formation, also nicht lange am Boden rumwirren, sondern direkt wieder auf deutliches Wachstum umschwenken. Und da ist dann halt wirklich die Frage, an welcher Stelle die Börse das aufgreift und sagt, okay, jetzt sind die Werte genug gefallen und wir setzen schon mal aufs dritte oder aufs vierte Quartal und auf einen versöhnlichen Jahresabschluss. Aber ich denke mal, das wird erst passieren, wenn wir die Zahlen fürs erste Quartal auf dem Tisch zu liegen haben. Und wir haben ja jetzt Mitte März und die Berichtssaison zum ersten Quartal, die fängt ja so in knapp 4 Wochen an, was dann auch hier an dieser Stelle wieder sicherlich sehr spannend sein wird, weil wir dann natürlich in einer Phase Zahlen geliefert bekommen, wo wir hoffentlich mit der Corona-Epidemie weitestgehend auch in Europa und in Amerika, ich möchte nicht sagen durch, aber zumindest schon auf dem positiven Pfad wieder sind. Also das wird dann sicherlich eine ganz spannende Zeit, aber gerade bei zyklischen Werten würde ich jetzt noch abwarten, weil die brauchen erstmal, glaube ich, die Bestätigung und etwas solidere Prognosen, wie es denn nun wirklich mit dem Wirtschaftswachstum in diesem Jahr ausgeht. Auf der Käuferseite interessieren mich eigentlich, und das hatte ich ja an dieser Stelle auch schon das eine oder andere Mal gesagt, eigentlich die Themen, die schon in den letzten Jahren so quasi die Zukunftsthemen waren und auch in den nächsten Jahren Zukunftsthemen bleiben werden. Wobei wir halt viele Aktien haben, die enorm abgestraft wurden. Nehmen wir einfach nur mal das Thema E-Mobility. Tesla ist ja auch eine unserer bevorzugten Aktien, beziehungsweise eine Aktie, über die wir hier an dieser Stelle relativ häufig sprechen. Ja. Und ich glaube, wir werden über diese Aktie auch noch mehr sprechen müssen, denn gerade die letzten Wochen haben eigentlich gezeigt, dass man bei Tesla auch schon ein bisschen neu sich von der Bewertung her positionieren sollte. Bisher gilt das Unternehmen ja als E-Pionier, das werden sie auch weiter machen. Aber wenn gerade die großen Hersteller jetzt aus der Krise herauskommen und dann ihre großen Flottenproduktionen vielleicht dann im Bereich E-Mobility aufnehmen, dann wird Tesla wahrscheinlich von der Größenordnung immer noch ein Nischenplayer sein. Aber ich glaube, dass Tesla sozusagen die Apple der Autoindustrie werden wird. Mhm. Weil das ist so ein innovatives Unternehmen und mit so einem innovativen Visionär, mit dem Elon Musk, den man eigentlich schon auch mit Steve Jobs von Apple vergleichen kann, was Produktinnovationen angeht. Und ich glaube, Tesla wird sich vom bislang bewerteten Autohersteller zur Lifestyle-Aktie wandeln. Also das heißt, dass auf dem Erfolg des Tesla-Fahrzeuges eben auch andere Lifestyle-Produkte irgendwann mal auf den Markt kommen. Und das würde insgesamt die Bewertung deutlich neu justieren. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel jetzt der Kurssturz, den wir auch hier erlebt haben, eigentlich für entsprechend perspektivisch denkende Anleger eine ganz interessante Einstiegsmöglichkeit gibt. Was gibt's noch für Themen, auf die man achten sollte? Das ist sicherlich Pharma und Biotech. Also wir haben gerade jetzt in den letzten Tagen Aktien gehabt, die jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie natürlich genannt worden sind, die davon profitieren. Also es gibt ja eine deutsche Firma BioNTech, die in Amerika notiert ist, die hat heute 70% zugelegt, weil sie mithilfe von Chinesen an einem Corona-Impfstoff arbeiten. Es gibt eine Drägerwerk, die am Montag deutlich nach oben geschossen ist, weil sie einen Großauftrag über 10.000 Beatmungsgeräte von der Bundesregierung bekommen hat. Es gibt auch Gilead Sciences, ist ein amerikanischer Biotech-Wert, der ebenfalls an einem Impfstoff arbeitet. Also da ist relativ viel in Bewegung. Was man aber nicht vergessen sollte, die Pharma- und Biotech-Branche hat natürlich ganz andere Schwerpunkte. Impfstoffe für Viren ist sicherlich ein Geschäftsbereich, der auch bei etlichen Aktien eine große Rolle spielt, aber das meiste Geld wird in der Onkologie, also in der Krebsforschung verdient. Und hier wird zumindest damit gerechnet, dass in den nächsten 4 Jahren, also bis 2024, sich die weltweiten Umsätze mit Onkologie-Medikamenten, ob jetzt verschreibungspflichtig oder over-the-counter, also frei verfügbar, auf, ich glaube, 240 Milliarden Dollar verdoppeln werden von 2019 gerechnet an. Also da ist schon ziemlich viel Wachstumsfantasie drin. Und auch hier haben wir viele Aktien, die abgestürzt sind. Also ich würde mich da schon auch mit diesem Bereich beschäftigen. Was wäre noch? Gaming. Gaming ist auch so ein absolutes Zukunftsthema. Da kann man sicherlich auch noch den Bereich Streaming mit dazu nehmen. Also es gibt halt dort auch eine Handvoll Firmen wie Activision oder Electronic Arts oder Zynga, die natürlich von diesem Trend, zum Beispiel auch E-Sports, ja, was zunehmend ein Milliardenmarkt wird, profitieren, immer wieder neue Spiele rausbringen. Die Jugend, die zockt ja sehr gerne, ne? Aber.
Und das nicht nur die Jugend, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Da gibt es auch viele Erwachsene, die das machen, ne? Also das ist wirklich ein Multimilliardenmarkt. Also das wären so roundabout die Bereiche, wo ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten genauer hingucken würde.
Okay. Für mich ist eigentlich in dieser Zeit auch eine Branche besonders interessant, und zwar die Versorger und dort im speziellen Telekommunikationsunternehmen. Ich denke mir, halb Deutschland sitzt gefühlt aktuell im Homeoffice, wenn man mal auf Twitter so durchscrollt, jeder benutzt den Hashtag Homeoffice, alle sind sie zu Hause. Sollten da jetzt nicht eigentlich Werte der Telekommunikationsunternehmen nach oben schießen?
Könnte man meinen, ne? Aber es ist relativ unterschiedlich. Also wir hatten ja heute am Dienstag die Freenet, die ja auch entsprechend Mobilfunk anbietet und TV, die sehr, sehr stark waren, auch eine United Internet, aber zum Beispiel die Großen wie Telekom oder Telefonica oder Vodafone, die schwimmen momentan eher so mit. Ich könnte jetzt hier einfach nur vermuten, dass natürlich gerade diese Firmen so ein bisschen in Mitleidenschaft davon gezogen werden, dass natürlich auch zum Beispiel Telekom-Shops geschlossen werden derzeit. Also ich glaube, die Telekom hatte sowas oder T-Mobile hatte sowas angekündigt, dass sie einen Großteil ihrer Shops schließen wollen in Amerika. Und die T-Mobile liefert nun mal den größten Gewinnanteil für die Deutsche Telekom. Ich glaube, anders wird es wahrscheinlich auch bei Vodafone nicht aussehen. Eine weitere Vermutung ist natürlich, dass in der jetzigen Krisensituation vielleicht die Leute etwas zurückhaltender sind mit dem Abschluss neuer Verträge oder dem Kauf teurer Smartphones. Also, aber Ob das nun valide ist, diese Meinung, das werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn wir dann auch die Quartalzahlen haben, beziehungsweise die Halbjahreszahlen, wenn man schaut, wie ist denn die Kundenentwicklung gewesen. Vielleicht täuscht sich ja der Markt da auch in der Hinsicht und sagt sich, ja, Telekom hat ja eh immer schon einen relativ schweren Stand gehabt, weil wir natürlich alle gucken auf die Milliardeninvestitionen, gerade so in die 4G- und 5G-Netze. Und dass das jetzt vielleicht jetzt noch ein bisschen übersteigert wird und viele Anleger oder die Börse insgesamt damit etwas falsch liegt. Aber letzten Endes muss man ja auch so sagen, es gibt so ein schönes Börsianer-Sprichwort, the trend is your friend. Also es macht nicht wirklich Sinn, gegen den Markt zu spekulieren. Also ich würde die Telekom-Werte nicht aus dem Auge verlieren, aber sind jetzt kein Must-Have, um das mal so auszudrücken.
Okay, jetzt haben wir aber allerdings noch ein ganz anderes Problem. Ja. Letzte Woche haben wir ja noch über die Dividenden gesprochen.
Genau.
Jetzt kommen aber so peu à peu die Meldungen, dass die Hauptversammlungen gecancelt, verschoben, was auch immer wurden. Ja. Was bedeutet denn diese Änderung nun für die Anleger?
Ja, also das ist sicherlich für den einen oder anderen, der da seinen Einnahmeplan, seinen Dividendeneinnahmeplan festgezurrt hatte, eine ziemlich herbe Enttäuschung. Also nach dem deutschen Aktiengesetz müssen Kapitalgesellschaften spätestens bis zum 8. Monat, also bis August, die entsprechenden Hauptversammlungen abgehalten haben, auf denen dann.
Da wäre jetzt ja noch ein bisschen Zeit.
Genau. In Deutschland ist es aber halt so wirklich, dass die Dividendenausschüttung halt wirklich nur auf der Hauptversammlung beschlossen werden kann. Das heißt, wenn keine Hauptversammlung stattfindet, wird auch keine Dividende beschlossen. Das ist in anderen europäischen Ländern anders, also zum Beispiel in Spanien oder Frankreich, da gibt es sogenannte Interimsdividenden, die ausgeschüttet werden können. In Deutschland ist der Gesetzgeber bzw. das Aktienrecht da ganz eindeutig, also keine Hauptversammlung, keine Dividende. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, bis August ist halt, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Interessant könnte es werden, ob der Gesetzgeber sich jetzt hier quasi ein Bein ausreißt und die Möglichkeit von sogenannten virtuellen Hauptversammlungen schnell in Gesetzesform gießt. Momentan ist das noch nicht vorgesehen. Also okay. Bis jetzt sind Hauptversammlungen Präsenzversammlungen. Sollte er durch einen Sondererlass, wie auch immer, das schnell über die Bühne bringen, glaube ich, sind besonders die großen Konzerne sicherlich gut in der Lage, sowas auch entsprechend schnell in die Wege zu leiten. Ich würde mich jetzt ehrlich gesagt aber nicht drauf verlassen. Also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich wie bei vielem anderen dann im Juni, Juli, August ein dichtes Gedränge an Hauptversammlungen haben. Ja, aber bis dahin muss man sich da dann als Dividendenjäger doch gedulden.
Okay. Ja, na gut. Wenn wir jetzt aber mal noch zuletzt einen kleinen Blick auf das kommende beziehungsweise auf das weitere Jahr werfen. Ja, was sind denn da jetzt so deine Erwartungen? Was kommt denn da jetzt noch auf uns zu und was muss denn jetzt eigentlich noch passieren, damit die Kurse wieder nach oben gehen?
Ja, also was passieren muss, dieses leidige Thema Corona muss natürlich ganz oben aus den Schlagzeilen verschwinden. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wie gesagt, man muss ja oder man sollte ja immer sicherlich aufgrund der Gesellschaftsordnung die Zahlen und Nachrichten aus China mit entsprechender Vorsicht genießen. Die Asiaten insgesamt, muss man sagen, haben auch ein ganz anderes Verständnis von solchen Epidemien. Das sieht man ja zum Beispiel in Südkorea, in Thailand. Also das ist ja draußen mit Mundschutz rumzurennen, ist ja da quasi üblich, alltäglich. Mhm. Und in solchen Phasen jetzt erst recht. Die Europäer tun sich damit noch sehr, sehr schwer in der Breite. Deswegen ist auch nicht so wirklich zu kalkulieren, wie jetzt wirklich dieser Infektionspfad jetzt nun weiterlaufen wird. Dennoch glaube ich eigentlich, wenn man das aus ähnlichen Epidemien oder Pandemien her ableiten kann, dass wir hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, womöglich näher an der Spitze sind und dass wir in 4 bis 6 Wochen, glaube ich, zumindest daran arbeiten können, ein Stück Normalität wieder zurückzugewinnen. Und das würde natürlich letzten Endes auch bedeuten, dass die Wirtschaft entsprechend, also nicht nur die Gesellschaft als solche, sondern auch die Wirtschaft, vielleicht in so einem Zeitrahmen von 1 bis 2 Monaten hoffentlich dann wieder langsam anfangen kann, das zu machen, was sie soll, nämlich zu wirtschaften. Mhm. Und das würde dann halt auch sicherlich seinen Widerhall an der Börse finden. Ich hatte schon gesagt, also jetzt, wenn man sich die generellen Entwicklungen in der Epidemie anguckt, fangen ja schon doch die ersten an, darauf zu spekulieren, okay, wann kommt denn jetzt hier diese Abflachung der entsprechenden Infektionskurven? Und wenn, das ist eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass langsam wirklich gesagt wird oder gemeint wird, dass die Kursverluste an der Börse genug waren. Mhm. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, jetzt geht es halt darum, finden wir schnell ein Niveau, was alle belastbar, nach unten belastbar halten. Die Notenbanken tun ja ihrerseits alles Mögliche, um die entsprechende Liquidität im Markt aufrechtzuerhalten. Wie die Politik hier noch agieren wird, das muss man einfach abwarten, weil es reicht ja letzten Endes nicht nur aus, irgendwelche Hilfszahlungen zuzusagen, sondern die müssen natürlich auch kommen. Wir hatten ja bei der Finanzkrise, hatten wir ja auch, glaube ich, einen Topf von 40 Milliarden, der, glaube ich, nur mit 13 Milliarden ausgeschöpft worden ist. Also da werden die nächsten Wochen auch wirklich zeigen können, wie schlecht es denn wirklich um die Wirtschaft bestellt ist. Mhm. Und das sind alles so kleine Puzzleteile, die sich dann hoffentlich zu einem Bild formen, was man sagt, okay, wir haben halt das Gröbste hinter uns, jetzt lasst uns mal nach vorne gucken, jetzt lasst uns mal auf das zweite Halbjahr gucken. Und da kann ich dir fast Brief und Siegel drauf geben, wenn wir jetzt hier nicht die absoluten erschreckendsten Zahlen fürs erste Quartal bekommen oder vor allen Dingen für den Ausblick aufs Gesamtjahr, dann wird der Markt relativ schnell den Schalter umlegen und bei solchen Bewertungsabschlägen oder Kursen ganz schnell dann wieder zugreifen. Und ich bin immer noch der Meinung, wir werden am Ende des Jahres, werden wir, denke ich mal, vielleicht nicht die alten Höchststände schon wieder erreicht haben, aber wir werden sicherlich auf bestem Wege dahin sein.
Hört sich auf jeden Fall optimistisch an. Solange du es noch bist, bin ich es auch.
Das ist schön.
Darum danke ich dir auch für die heutige Einschätzung mal wieder. Wir bleiben in den nächsten Wochen auf jeden Fall an diesem Thema weiterhin dran. Es bleibt spannend. Ich persönlich habe mittlerweile täglich ein Auge auf die Kurse und auf meine Watchlist. Das ist gerade eine sehr aufregende Zeit.
Ja, es fesselt einen.
Es fesselt einen. Es ist wie ein Unfall, man kann nicht hin, aber auch nicht wegschauen. Gut, in diesem Sinne beende ich die heutige Folge, wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und munter. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Schöne Grüße, bis dann, tschüss.